Ich hatte es eben ja schon angekündigt, dass der Predigttext aus dem Johannesevangelium sein wird, und zwar Johannes 20 ab Vers 19. Wir sind ja in dieser Zeit nach Ostern und da schließt dieser Text an und berichtet uns: Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, Zwilling, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Es ist Abend. Die Jünger sind in einem Raum versammelt. Der Tag war voller Ereignisse. Maria Magdalena hatte schon früh morgens die Nachricht gebracht, dass das Grab leer sei. Das Grab war ja von vornherein nur eine Übergangslösung für den Feiertag gewesen. Josef von Arimathäa und Nikodemus hatten sich um die Grablegung gekümmert. Petrus und ein anderer Jünger sind morgens zum Grab gerannt und haben sich die Sache angesehen. Tatsächlich fehlt der Leichnam Jesu, aber die Tücher, in welche der Leichnam eingebunden war, die liegen immer noch im Grab. Das ist sonderbar. Von dem anderen Jünger steht im Text: Er sah alles und kam zum Glauben. Trotzdem bleibt dieser Glaube eingeschränkt, mit der Begründung: Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Und die Heilige Schrift, wenn das im Neuen Testament steht, dann ist damit immer das Erste Testament gemeint. Es ist also eine Sache zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es ist eine andere Sache zu glauben, dass Jesus nach der Schrift von den Toten auferstehen musste. Der zweite Glaube ist umfassender. Jesus ist nicht nur vom Tod gerettet worden. Jesus ist von den Toten auferstanden, weil Jesus sich mit hat hineinnehmen lassen in den Plan Gottes, diese Welt zu retten. Genauso geht es auch für uns nicht nur darum, dass wir für uns ewiges Leben haben. Auch für uns geht es darum, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in den Plan Gottes, diese Welt zu retten. Und wenn das bedeutet, am Hauptbahnhof erst einmal Müll aufzusammeln. So weit waren weder Petrus noch dieser andere Jünger. Sie hatten ja in dieser Hinsicht die Schriften des Ersten Testamentes noch nicht verstanden. Allerdings hat der Evangelist Johannes uns mit dieser Bemerkung bereits für das Thema Glaube sensibilisiert. Das Thema Glaube ist vielschichtiger, als wir vielleicht zunächst denken würden. Maria Magdalena hat an diesem Morgen eine andere Erfahrung gemacht als die beiden Jünger. Sie hat Engel, also Boten Gottes, im Grab gesehen. Maria hat auch mit Jesus selbst gesprochen. Jesus gibt ihr einen Auftrag: Geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Vers 17. Es ist das erste Mal, dass Jesus die Jünger seine Brüder und Schwestern nennt. Die Gemeinschaft besteht also nicht mehr ausschließlich zwischen Jesus und seinem Vater. Vorher hatte Jesus immer nur von seinem Vater gesprochen. Also ich beziehe mich jetzt hier auf das Johannesevangelium. Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist die Botschaft dieses Evangeliums. Jetzt sagt Jesus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu sind ab jetzt mit in diese Gemeinschaft eingeschlossen. Und Jesus ändert deswegen seinen Sprachgebrauch. Die Art, wie Jesus Maria Magdalena begegnet, zeigt uns, der auferstandene Jesus ist mit den irdischen Sinnen erfahrbar und erlebbar, aber es gibt eine neue Dimension, in der es um völlige Gemeinschaft mit Gott geht. Jesus als Bruder der Jüngerinnen und Jünger, er hat seinen Platz nun beim Vater, bei Gott, und trotzdem bleibt Jesus als Bruder mit seinen Jüngerinnen und Jüngern verbunden. All das wissen wir als Leserinnen und Leser des Johannesevangeliums. Wir sind den Jüngerinnen und Jüngern Jesu immer etwas voraus mit unserem Verständnis, denn das Johannesevangelium gibt uns zahlreiche Informationen und nimmt uns so mit hinein in die geschilderten Ereignisse. Der Bericht hat ganz klar das Ziel, bei uns Glauben zu wecken. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Wenn wir das glauben, dann haben wir wahres Leben durch Christus. Das steht auch im Johannesevangelium ausdrücklich drin, im Vers 31 dieses Kapitels. Johannes berichtet uns anschaulich, was geschehen ist. Zwar hat Maria Magdalena den Jüngern berichtet: Ich habe den Herrn gesehen. Maria hat auch ausgerichtet, was Jesus ihr aufgetragen hat. Offensichtlich wissen die Jünger trotzdem noch nicht, wie sie die Ereignisse des Tages einordnen sollen. Die Jünger sitzen abends in einem Raum. Die Tür ist aus Vorsicht abgeschlossen. Die Jünger haben Angst vor den jüdischen Behörden. Da kommt Jesus in den Raum. Plötzlich ist er unter ihnen. Alle können ihn sehen. Jesus grüßt sie: Friede sei mit euch. Das ist zwar damals durchaus ein üblicher Gruß, gleichzeitig ist dies aber auch der Zweck von Jesu Besuch bei den Jüngern. Jesus will seinen Jüngern Frieden bringen. Jesus weiß um die Angst seiner Jünger und Jesus geht besonders auf seine Jünger ein. Bevor wir etwas über die Reaktion der Jünger erfahren, macht Jesus noch etwas. Jesus zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Seine Handwurzeln waren ja bei der Kreuzigung von Nägeln durchbohrt worden. Seine Seite war verletzt worden, als man am Kreuz feststellen wollte, ob Jesus tatsächlich schon gestorben war. Jesus zeigt also seine Verletzungen als Zeichen, dass er es wirklich ist. Jesu Wunden sind Teil seiner Identität geworden. Sie gehören nun zu ihm. Wunden können verheilen, aber die Narben und vielleicht auch Einschränkungen, die werden ein Teil von uns. Das ist unsere menschliche Erfahrung. Und Jesus teilt diese Erfahrung mit uns. Seine Wunden werden zum Erkennungszeichen von Jesus. Die Jünger freuen sich sehr, als sie den Herrn sehen. Ihr Herr ist nun wieder bei ihnen. Und Jesus wiederholt seinen Friedensgruß. Und dann sendet Jesus seine Jünger aus. Eben noch hatten die Jünger Angst, aber nun ist Jesus anwesend. Das hat den Jüngern ihre Angst genommen. Aber es geht hier nicht nur um das Wohlbefinden der Jünger. Jesus ist selbst vom Vater in die Welt gesandt. Jesus ist mit einem Auftrag in die Welt gekommen. Und diese Sendung gibt Jesus nun an seine Jünger weiter. Und er sagt es ja auch ausdrücklich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das Johannesevangelium ist voll von Hinweisen auf Jesu Sendung in die Welt. Christus ist Gottes Wort, welches diese Welt ins Dasein ruft und sie erhält. Das steht ganz am Anfang vom Johannesevangelium. Und der Auftrag von Jesus dreht sich nicht nur um die Rettung dieser Welt. Jesus Christus bringt dieser Welt Licht und Leben. Christus war schon immer in der Welt, denn die Welt ist durch ihn entstanden. Johannes 1, Vers 10. Und nun gibt Jesus seine Sendung weiter. Viele der Aspekte, die damit verbunden sind, mit dieser Weitergabe der Sendung, die sehen wir in dem Gebet, in Jesu ausführlichen Gebet in Kapitel 17. Und daraus möchte ich jetzt nur die letzten beiden Verse zitieren, in denen Jesus sagt: Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen und so bleibe ich mit ihnen verbunden. Johannes 17, 25 und 26. Jesus bleibt mit seinen Jüngern verbunden. Das sagt Jesus in seinem Gebet. Und diese Verbundenheit von Jesus mit seinen Jüngern, die ist grundlegend im Johannesevangelium und auch in den Briefen des Johannes. Leben ist nur möglich in der Verbindung mit Jesus Christus. Jesus ist der Weinstock, seine Jünger sind die Reben. Dieses Bild nutzt Johannes. Jesu Verbundenheit mit seinen Jüngerinnen und Jüngern ist die Grundlage für das, was wir als nächstes lesen. Dann hauchte Jesus seine Jünger an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist, Vers 22 und 23, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Eine naheliegende Frage wäre nun, haben die Jünger bereits hier den Heiligen Geist bekommen, direkt von Jesus? Was ist mit dem Bericht von Pfingsten und der Ausgießung des Heiligen Geistes, den wir in der Apostelgeschichte finden? Geschieht hier bei Johannes vielleicht etwas vorläufig, was dann in der Apostelgeschichte endgültig passiert? Solche Fragen können wir nicht wirklich beantworten. Wir können aber festhalten, Johannes kann nicht von der Sendung der Jünger berichten, ohne auch von der Gabe des Heiligen Geistes zu reden. Die Begabung der Jünger mit dem Heiligen Geist ist kein Selbstzweck. Es geht nicht in erster Linie darum, dass der einzelne Jünger sich besser fühlt. Jesus haucht seine Jünger an, weil er sie beauftragt. Und schon im Schöpfungsbericht ist der Atem Gottes mit Gottes Sendung in die Welt verbunden. Jesus haucht seine Jünger an. Die Gabe des Heiligen Geistes bedeutet Sendung. Gleichzeitig bleiben Jüngerinnen und Jünger mit ihrem Herrn verbunden. Das ist von zentraler Wichtigkeit, diese Verbindung. Jesus sagt in seinem Gebet, dass er mit seinen Jüngern verbunden bleiben wird. Und diese Verbindung geschieht dadurch, dass Jesus seinen Jüngern seinen Geist gibt. Wenn Jesus nun von Sünde spricht, Vers 23, so müssen wir uns ansehen, was dieser Begriff bisher im Johannesevangelium bedeutet. Frei von Sünde sind wir, wenn wir Jesus nachfolgen. Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Jesus nachzufolgen, das bedeutet, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Die Bewegung von Jesus, die geht vom Vater in die Welt. Wir bleiben mit Jesus verbunden, weil wir uns von Jesus in diese Welt senden lassen. Wir leben nicht mehr in der Sünde, weil wir Jesu Auftrag, Jesu Sendung für uns annehmen. Ein Bote steht stellvertretend für den eigentlichen Sender. Als Gesandte sind wir wie Jesus selbst. Jesus sendet uns nicht nur, er befähigt uns auch. Sünde wird ersetzt durch Sendung. Der Auftrag Jesu, sein Wort der Wahrheit, macht uns frei von der Sünde. Wir üben und lernen, im Licht zu leben. Mit Christus verbunden zu sein, bedeutet immer auch gleichzeitig, in die Welt gesandt zu sein. Wir stellen aber auch fest, dass nicht jeder Mensch sich von Jesus senden lassen will. Nicht jeder Mensch will im Licht leben. In unserem Text sehen wir, wie Jesus seelsorgerlich mit seinen Jüngern umgeht. Ab Vers 24 kümmert Jesus sich besonders um Thomas. Im nächsten Kapitel dann, im Kapitel 21, kümmert Jesus sich auch noch besonders um Petrus. Aber jetzt geht es um Thomas. Thomas war nicht da, als Jesus seinen Jüngern erscheint. Die anderen Jünger erzählen ihm begeistert von ihrer Begegnung mit Jesus. Sie erwähnen, dass Jesus ihnen seine Wundmale gezeigt hat. Doch Thomas kann das alles nicht so richtig glauben. Er will erst dann glauben, wenn er die Wundmale nicht nur sehen, sondern auch erfühlen kann. Eine Woche später kommt Jesus wieder. Diesmal ist Thomas da. Jesus geht speziell auf Thomas ein. Jesus lädt Thomas ein, die Wunden Jesu nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu fühlen. Thomas darf sich persönlich davon überzeugen, dass alles echt ist und dass er wirklich Jesus gegenübersteht. Und schließlich kommt auch Thomas zu der Erkenntnis, es ist wirklich Jesus. Thomas spricht es aus, Thomas erkennt Jesus an als seinen Herrn und Gott. Dies unterstreicht noch einmal, dass es nicht reicht, nur an Jesus als den Gekreuzigten zu glauben. Jesus ist auferstanden, er lebt und Jesus will uns Leben schenken. Deshalb sendet Jesus uns in die Welt. Jesus ist nicht zu vergleichen mit einem Religionsstifter, der irgendwann mal gelebt hat und nachdenkenswerte Worte gesprochen hat. Jesus ist hier und jetzt lebendig. Jesu Auftrag an uns setzt uns in Bewegung. Jesus will dein Herr und dein Gott sein. Davon will Jesus dich gerne überzeugen. Aber dann ist es auch dran, Jesus als Herrn und Gott über dein Leben anzuerkennen. Es gibt bei Jesus keine Mitläufer, sondern nur Gesandte. Ich denke, die meisten von uns haben Jesus noch nie gesehen. Manchmal wünschen wir uns vielleicht, wir hätten Jesus so unmittelbar erleben können wie seine ersten Jünger und besonders wie Thomas. Deshalb steht hier speziell für uns noch der Vers 29. Ich verstehe diesen Vers nicht als eine nachträgliche Ermahnung an Thomas, ich verstehe diesen Vers als eine Ermutigung an uns. Speziell für unsere Situation gibt Jesus uns eine Verheißung. Entscheidend ist nicht, dass jeder von uns Jesus mit eigenen Augen sehen kann. Das Zeugnis der übrigen Jüngerinnen und Jünger hätte ausgereicht, dass auch Thomas an Jesus glaubt. Thomas bekommt von Jesus ja auch keinen eigenen Sendungsauftrag. Thomas bekommt von Jesus nicht einmal nachträglich den Heiligen Geist zugehaucht. Stattdessen soll alles in der Gemeinschaft der Glaubenden entstehen. Thomas hatte sich selbst von der Gemeinschaft entfernt. Jesus als der gute Hirte geht auf Thomas zu und nimmt ihn wieder mit hinein. Aber Jesu Sendung gilt der mit dem Vater verbundenen Gemeinschaft, also der Gemeinde. Jesus bleibt Teil dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Glaubenden teilt Jesu Sendung in die Welt. Unser Leben als Gesandte ersetzt unser früheres Leben in der Sünde. Als Gemeinschaft, als Gemeinde sind wir frei, wie wir unsere Sendung in die Welt gestalten. Das nehme ich aus Vers 23 mit. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wie wir als Gemeinde unsere Sendung in die Welt konkret gestalten können, das wollen wir demnächst besprechen. Ich erinnere an unser geplantes Treffen am Freitagabend, 12. April, und am Samstag, 13. April. Das ist jetzt am Wochenende. Und wir müssen darüber reden, was für uns als Gemeinde unser Auftrag ist. Wir müssen hier konkret werden und ein Ziel ins Auge fassen. Wir haben einen Auftrag als Gemeinschaft und diesen Auftrag wollen wir gemeinsam entdecken. Amen.